Wir wollen uns heute mit einem sehr bekannten Text beschäftigen. Und wenn man so bei der Vorbereitung auf die Losung schaut und schaut, was denn da für ein Text ist und dann so einen Text einen anspringt, dann ist das schon ganz schön herausfordernd. Was würdet ihr denn antworten, wenn ich euch frage, was steht in Johannes 3, Vers 16? Also hat Gott die Welt geliebt. Ein bekannter Text, den kennen wir alle, selbst die, die nicht so viel wissen, wo genau was steht. Das geht mir auch so, ich weiß schon, wo was in der Bibel steht, aber ich kann dir nicht sagen, da steht bei Punkt, Punkt, Punkt. Aber bei dem Vers, bei dem Text, da wissen es die meisten. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an den Glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ganz bekannter Text. Und dann fragt man sich, wie schaffe ich das jetzt, dass die Gemeinde da sitzt und zuhört und nicht denkt, boah, kenne ich schon x Predigten darüber gehört. Ganz schön herausfordernd. Ich hoffe, dass die Gedanken, die mir Gott heute geschenkt hat, uns einfach auch dranbleiben lassen. Unser Text von heute, der steht ja jetzt zu Beginn oder am Anfang der Passionszeit. Wir haben den zweiten Sonntag in der Passionszeit. Und dieser Text will uns die Liebe Gottes vor Augen malen. Und einige Gedanken sind mir in dieser Woche begegnet von Hans-Peter Reuer. Da habe ich eine Predigt gehört und ein paar Gedanken habe ich einfach mit hineingenommen in diese Predigt, weil diese Gedanken einfach super waren. Ausgangspunkt hier in unserem Text ist ein theologisches Gespräch zwischen Nikodemus und Jesus. Da geht es um die Themen Reich Gottes, Neugeburt, und wie man durch Gottes Geist neu geboren werden kann. Und die Antwort auf diese Fragen, die finden wir wieder eigentlich in dem kurzen Wort. Es geht um die Liebe Gottes. Eine Liebe Gottes, die in Christus Gestalt genommen hat. Liebe Gottes. Eigentlich ist das ja Gunthers Thema, wenn wir das genau nehmen. Schüttelt den Kopf. Aber vielleicht erinnert ihr euch noch im letzten Juni an eine Predigt, jetzt nickt der Gunther, wer das noch in Erinnerung hat, das ist eine Schnur der Inkas zur Übermittlung von Botschaften. Die verschiedenen Knoten und die Längen, die waren dafür da, um Botschaften weiterzugeben. Und der Gunther, der hatte uns dieses Bild mitgegeben, um die Liebe Gottes in der Bibel zu vergegenwärtigen. Er hat angefangen, die Liebe in der Bibel zu beleuchten, im Alten Testament, in den Evangelien, Paulus, Offenbarung. Und so hat er diese Liebe ausgebreitet. Es war eine Predigt, die war sehr umfangreich und sehr, ja, hat alles umfasst. Und heute würde der Unterpunkt heißen, die Liebe Gottes, wie wir sie bei Johannes finden. Und so heißt die Predigt nicht, aber so darum geht es heute. Und wenn wir die Schriften von Johannes genau lesen, dann ist das Thema Liebe für ihn ganz besonders wichtig. Das liegt daran, dass wir nicht nur einen Gott haben, der uns liebt, sondern dass wir einen Gott haben, der von sich sagt, er ist die Liebe. Und Gottes Leidenschaft, Gottes Passion, und da sind wir wieder beim Gemeindehauskreis von Freitag, das ist die Liebe für die Menschen. Liebe als Teil seines Wesens, untrennbar mit ihm verbunden und letztlich für die Menschen in Jesus erfahrbar. Und wir wollen jetzt den Text lesen, Johannes 3, 14 bis 21. Und wie Mose, und da kommt jetzt das, was uns der Harald vorgelesen hat, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Das ist der Text dieses Sonntags und beschreibt unseren Gott. Einen Gott, der Liebe in sich trägt, aber auch Glaube, auch Hoffnung. Und über all die Themen gibt es ganz viele Predigten, gibt es viele Bibelstunden. Aber trotzdem heißt es, die Liebe ist das Größte unter ihnen. Und es gibt letztlich zwei Aussagen in der Bibel, die so beschreiben, was Gott ist. Er ist eben die Liebe und er ist heilig. Im 1. Johannes 4, Vers 16 heißt es, und ich gehe heute auf die Liebe nur ein, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Gottes Liebe. Natürlich ist Gott noch mehr wie nur Liebe und heilig. Er ist allmächtig, er ist allgegenwärtig, er ist treu, er ist heilig, er ist da. Aber das sind alles Eigenschaften von ihm. Aber Liebe und Heiligkeit, das ist die Essenz Gottes. Das ist das, was ihn auszeichnet. Das ist nicht etwas, was er tut, sondern etwas, was er ist. Und es heißt in unserem Text, dass er die Welt geliebt hat. Und wenn ich über die Liebe Gottes nachdenke, da kommt mir vor allem ein Gedanke, der auch in der Bibel verwurzelt ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Das erste Gebot. Aber können wir das? Eigentlich ist das doch gar nicht wirklich leicht. Denn wie liebt man Gott? Ich weiß, dass ich meine Frau liebe. Und ich kann sie anfassen, ich kann sie sehen, Zeit mit ihr verbringen, mit ihr reden, zärtlich sein, Geschenke machen, sie unterstützen. Und ich liebe auch meine beiden Mädels. Auch da weiß ich, wie man ihnen die Liebe entgegenbringt. Aber Gott? Gott ist ja nur Gott ist Geist. Und ich weiß eigentlich nicht, wie man eigentlich einen Geist lieben soll. Gott, ich habe dich noch nie gesehen, noch nie deine Stimme wirklich direkt so hörbar gehört. Ich habe dich noch nie berührt. Du bist Geist, wie soll ich dich lieben? Und wenn ich jetzt euch fragen würde, liebt ihr Gott, dann wäre die richtige und christliche Antwort von euch mit Sicherheit ja. Aber wie macht man das? Und dann gäbe es verschiedene Antworten. Ich bete, ich spreche mit ihm. Ich lese in seinem Wort, habe Zeit mit ihm, unterstütze Missionare, gehe in den Gottesdienst, gehe in die Gemeinde, arbeite mit und vieles mehr. Aber ist das Liebe? Liebst du Gott? Wenn ich meine Frau liebe, dann sage ich ja auch nicht zu ihr, ja, ich liebe sie, weil ich ihr im Alltag helfe, weil ich ihre Briefe lese oder sie finanziell unterstütze. Sondern ich nehme als Antwort die eben erwähnten Sachen. Wenn wir aber über die Liebe Gottes sprechen, dürfen wir eben nicht den Fehler machen, darüber zu sprechen, wie wir Gott lieben. Denn wir wissen es eigentlich nicht, wie das geht. Wenn wir über die Liebe Gottes sprechen, müssen wir darüber sprechen, dass wir Liebe empfangen. In Johannes 4, Vers 10 heißt es, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben. Also darin besteht die Liebe nicht, sondern dass er uns geliebt hat. Oder 1. Johannes 4, Vers 19. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Also bevor wir über das Lieben sprechen, müssen wir empfangen. Deutlich wird das ja auch in Johannes 1, Vers 16. Von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Von seiner Fülle haben wir genommen. Also Gott ist in erster Linie daran interessiert, dass wir seine Liebe empfangen und nicht, dass wir ihn lieben. Und wenn wir das Empfangen versäumen, dann fangen wir an, nur zu tun. Im biblischen Unterricht haben wir die Woche über Amos gesprochen. Da ist die Rede von Menschen, die eigentlich genau das machen, was sie sollen. Nämlich Opfer bringen, Gottesdienst besuchen, aber sie haben es nicht mit ihrem Herzen gemacht. Und über dieses Vorgehen sagt Gott, ich will nicht ihre Opfer und ich will das nicht, dass sie Gottesdienste so besuchen, weil sie es nicht mit dem Herzen machen, denn sie haben weitergelebt wie bisher und haben die Menschen ausgebeutet. Das will Gott nicht. Er möchte, dass die Menschen mit dem Herz dabei sind. Sie machen das Richtige, aber nicht mit dem Herz. Und wenn wir Gott versuchen, nur durch unsere Taten zu lieben und sind nicht Empfangende seiner Liebe, dann läuft etwas nicht richtig. Alles, was wir für Gott tun, ist dann nicht wirklich Liebe, sondern irgendwie ein Kampf oder Krampf, hat nichts mit Freude zu tun. Und doch hört man oft, also wenn wir unterwegs sind als Christen, muss man dieses tun, muss man das tun, dann liebst du ihn. Aber wir müssen zuerst Empfangende sein, Empfangende seiner Liebe, und danach folgt das Handeln. Hans-Peter Reuer erzählte in seiner Predigt von seiner Tochter, die liebte es, Geschenke zu machen. Sie kaufte mit der Mutter zusammen ein Geschenk für den Papa, packte es x-mal ein, übergab es dem Vater mit Freude und Stolz. Und jetzt dürft ihr mal raten, mit welchem Geld sie das letztlich besorgt hat. Es war das Geld des Vaters. Sie kaufte ihrem Vater mit seinem Geld das Geschenk. Und der Vater sagte dann sicher nicht, ach du blödes Kind, mach das bitte nicht, das ist mein Geld, das will ich nicht. Natürlich sagte er das nicht. Er freute sich über das Geschenk, das sie von seinem Geld gekauft hat und besorgt hat. Und Gott freut sich auch, wenn wir zu ihm kommen mit den Sachen, die wir von ihm empfangen haben. Es ist genau das Gleiche. Und Johannes hat ja einiges über die Liebe geschrieben. Und Johannes wurde genannt der Apostel der Liebe. Aber warum? Hat er Jesus so sehr geliebt? Nein. In dem, was Johannes geschrieben hat, erfahren wir, dass er war, den Jesus liebte. Er wurde geliebt. Und da könnte man ja auch meinen, irgendwie klingt das eingebildet und arrogant, wenn er das auch noch so aufschreibt. Aber wenn wir das denken, dann haben wir eigentlich die Liebe Gottes nicht verstanden. Wenn wir glauben, dass wir die Liebe Gottes verdienen können, durch unser Charakter, durch unsere Tugenden, durch das, was wir tun, dann ist das arrogant. Ich bin so gut und deshalb liebt mich Gott. Aber Johannes heißt so oder hieß so, weil er erkannt hat, dass die Liebe Gottes erst einmal nichts mit ihm zu tun hat. Er war nur Empfänger der Liebe. Nicht das zählt, was ich Gott getan habe, sondern Gott hat sich entschieden, mich zu lieben. Und diese Aussage ist deswegen eine Wertschätzung von Gott. Heiko, du bist ein geliebtes Kind von Gott. Ich habe dich zuerst geliebt. Markus, du bist ein geliebtes Kind von Gott. Birgit, Christina, Ingrid, ihr dürft alle euren Namen einsetzen. Ihr seid geliebte Kinder von Gott. Und Gott hat die Menschen so sehr geliebt und die Welt so sehr geliebt, dass man eigentlich sagen kann, ja, er ist in uns verliebt. Und bevor wir Christen wurden, gehörten wir auch zu dieser Welt und waren auch im Fokus seiner Liebe. Und gerade auch die Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Die Welt ist ja hier ein Bild der Gottesferne. Aber weil wir in dieser Gottesferne waren, weil wir Sünder waren, weil wir getrennt waren von ihm, hat Gott alles daran gesetzt, dass wir leben können. Ewiges Leben heißt es sogar hier. Gott hat den Menschen noch einmal eine zweite Chance gegeben, weil er uns liebt. Er wollte nicht den Zustand nach dem Sündenfall belassen und beibehalten, weil ihn das unheimlich geschmerzt hat. Er wollte doch Menschen haben in Gemeinschaft mit ihm. Und die Menschen haben diese Freiheit missbraucht und haben den Sündenfall hervorgerufen. Sie haben ihre Freiheit missbraucht und ein Riss entstand zwischen Gott und den Menschen. Und das hat Gott wehgetan. Manchmal haben wir den Eindruck, dann war er halt der strafende Gott und hat sie rausgeschmissen. Aber nein, Gott in seiner Liebe, das hat ihm wehgetan. Und deswegen hat er seinen Sohn zu uns gesandt, damit wir leben können. Aber glauben wir wirklich, dass wir einzig und allein gerettet sind durch die Gnade und durch die Liebe Gottes? Oder glauben wir, dass wir doch immer noch ein bisschen etwas tun müssen, immer noch ein bisschen gut sein, damit er uns echt wirklich gerne hat? Das heißt oft, du bekommst das, was du verdienst. Aber verdient haben wir eben nichts. Verdient haben wir eigentlich schon etwas, wenn wir so leben als Sünder. Und wenn wir Christus nicht kennen, dann verdienen wir eigentlich die Trennung. Aber er schenkt uns nicht das, was verdienen, sondern was er uns verheißen hat. Und diese Liebe, die gilt uns, als wir noch Sünder waren. Gott hat die Welt geliebt und nicht die, die alles richtig gemacht haben. Und weil seine Liebe so groß war, wollte er das Miteinander, was ganz am Anfang war, wiederherstellen. Ja, schon im Alten Testament hat er das deutlich gemacht, dass er uns einmal seine Liebe zeigen wird, weil ein Mensch aus Liebe an einem Stamm hängen wird. Er wird einmal seinen Sohn opfern. Und wenn wir diesen Text aus 4. Mose eben anschauen, dann ist dieser Text schon ein Hinweis auf Jesus Christus und auf das, was er einmal tun wird. Wer diesen Stamm anschaut, beziehungsweise auf den, der dort hing, für dich, für mich, der wird gerettet. Rettung aus Liebe von Menschen, die ihn noch nicht einmal kennen. Rettung für Menschen, die Fehler machen. Rettung für die Menschen, die in der Finsternis sind. Rettung für die Menschen, die Böses tun und Böses leben, die getrennt sind von Gott. Rettung für die Menschen, die nicht wissen, wo sie mit ihrer Schuld und ihrem Versagen hin sollen. Und dann bin auch ich wieder herausgefordert. Denn die Vergebung und die Liebe Gottes ist zwar für die Menschen, die ihn nicht kennen, aber auch für mich als Christ. Ein Christ, der auch immer wieder Fehler macht. Weil ich auch noch ein Teil dieser Welt bin, in dieser Welt lebe. Und wenn wir beten, Herr, ich will keine Sünden mehr machen und will ein Christ sein, der dir gefällt und das auch noch jeder beten würde, dann würde Gott uns zu sagen, ja, wenn das jeder macht, dann hätte ich ja gar nichts mehr zu vergeben. Gott hat kein Problem zu vergeben. Er hat dann ein Problem, wenn wir mit unseren Problemen nicht mehr zu ihm gehen. Unser Auftrag ist es nicht, nicht zu versagen. Unser Auftrag ist es, mit unserem Versagen zu ihm zu gehen, weil er uns liebt. Jesus hat gesagt, kommt her zu mir. Nicht zum Prediger, nicht nach Krishona oder nicht zur Bibel, hat gesagt, nein, kommt her zu mir, zu Jesus. Kommt her zu mir und dann heißt es, die ihr wunderbar und heilig seid. Eben nicht. Er sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Da sind wir eingeladen. Ja, wir dürfen oder wir müssen nicht aufhören zu versagen. Und es ist gut natürlich, wenn wir das schaffen, das zu reduzieren und weniger zu machen, weil wir Jesus lieben. Aber wir müssen nicht aufhören zu versagen, sondern mit unserem Versagen zu Jesus zu gehen. Wir dürfen verletzbar sein. Wir dürfen ehrlich sein. Ja, und wir dürfen sagen, Herr, ich bin es nicht wert. Ich kann es nicht. Und ich muss es auch nicht. Denn ich habe ja dich. Denn wenn wir die Vergebung nicht hätten, dann könnten wir auch seine Liebe nie begreifen und erleben. Und dann gibt es noch den Gegenspieler von Jesus, von Gott, den Teufel. Und der flüstert uns ein, dass wir aufgrund unseres Versagens unwürdig sind. Ja, wenn du versagst, dann darfst du nicht. Du bist unwürdig, weil du keine stille Zeit hast, weil dein Bett wieder stärker war und wärmer war und kuschelig war. Du bist unwürdig, weil dein Gebetsleben fade ist. Du bist unwürdig, weil du dich nicht mehr so einbringst, wie du es schon getan hast. Du bist unwürdig, Punkt, Punkt, Punkt. Und manchmal glauben wir das auch noch. Und was machen wir? Wir stehen auf, wollen uns durch unser Handeln wieder vor Gott erweisen. Aber da ist der Teufel dahinter. Der uns in das Arbeiten, in das Tun treibt. Und eins ist richtig, ich bin unwürdig, da hat er recht. Aber Christus ist es eben nicht. Und ich stehe heute hier, weil Christus in mir lebt und mich liebt. Er ist würdig. Gerechtigkeit bekommen wir von ihm. Gerechtigkeit können wir nicht verdienen, sondern empfangen. Und wenn wir Christus empfangen haben, dann sind wir durch seine Rechtfertigung gerecht gemacht, nicht durch unsere. Im Vers 21, da heißt es, und jetzt lese ich aus einer anderen Übersetzung, wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht und er wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Sein Tun in Gott gegründet, das ist doch unser Ziel. Unser Tun in Gott gegründet. Wir sind Geliebte und weil wir Geliebte sind, wollen wir empfangen und dann weitergeben. Dann wollen wir aus dem Empfangenen heraus das tun, was er will. Und weil Gott die Liebe ist, will er die Menschen aus seiner Liebe heraus retten, weil er uns liebt. Wenn ich daran denke, wie meine Töchter geboren wurden, da dachte ich, was sind das für zwei kleine Wesen? Zu diesem Zeitpunkt hatten sie bisher nur geschrien. Sie waren am Anfang blau und schmierig. Auf den Fotos waren sie dann schon etwas sauberer. Und alles in allem nicht der hübscheste Anblick. Aber ich habe diese Zwerge gesehen und habe gedacht, ich würde für die alles geben, wahrscheinlich sogar mein Leben. Und ihre Schmerzen sind meine Schmerzen. Wenn es ihnen nicht gut geht, dann leide ich als Vater auch. Und wie viel mehr liebt Gott uns? Wir sind nur menschliche Väter. Wir machen viele Fehler. Aber Gott nicht. Er ist die Liebe in Person. Und aufgrund dessen hat er sein Liebstes gegeben, damit wir leben können. Es muss ihm doch sein Herz zerrissen haben, dass er seinen Sohn in unsere Welt hineingesandt hat. Aber die Liebe zu den Menschen war so groß, dass er es machen musste. Und letztlich hat er sich selbst gegeben, damit wir leben können. Und jede Verleugnung seines Sohnes durch die Menschen, jedes Anspucken, jedes Schlagen, jeder Schmerz, jede Traurigkeit und das Tragen aller Schuld der Menschen hat Gott genauso geschmerzt wie seinen eigenen Sohn. Er starb für uns, damit wir das ewige Leben ererben. Und was ist das ewige Leben? In unserem Text heißt es, auf dass alle, die an ihn glauben, und da sind wir bei der Voraussetzung, von der Harald gesprochen hat, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Wer glaubt, ist nicht verloren, sondern das ewige Leben haben. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um das ewige Leben uns zu bringen. In ihm begegnet er uns. In ihm begegnet uns das ewige Leben. Wer an Jesus glaubt, wer ihn als Herrn hat, der hat damit auch schon hier ewiges Leben. Mit der Verheißung des ewigen Lebens steht unser zeitliches Leben auf einer ganz neuen Grundlage. Und ewiges Leben wird ganz in seiner Fülle offenbar, wenn wir einmal auferstehen werden mit ihm, wenn wir bei ihm sind. Dann wird unser ewiges Leben vollendet. Und so haben wir in diesem Leben nicht nur die Zusage des ewigen Lebens, sondern schon jetzt einen Anteil an Gott, einen Anteil an dieser Lebensfülle, einen Anteil an dieser Herrlichkeit Gottes. Dieses Leben mit ihm ist etwas Gewaltiges und ein neues Leben werden wir einmal haben bei ihm, in seiner Gegenwart. Ein geniales Leben. Alter und Krankheit verschwinden dann. Zeit, Trauer, Neid, Schmerz, Sünde, das wird nicht mehr sein, weil wir bei Jesus sind. Und dann bekommen wir einen neuen Leib. Und es wird uns gut gehen bei ihm. Und dieses Versprechen macht Jesus all seinen Nachfolgern damals und auch heute noch. Er unterstreicht damit das Neue in diesem neuen ewigen Leben. Es geht nicht um ein Dasein voller Zorn und Scham und Schuld, das dann ein bisschen länger andauert, nämlich ewig. Es geht darum vielmehr, dass wir leben, einen neuen Leib bekommen, mit all dem Schönen, was uns hier verheißen wird. Und dass wir in diesem Leben den Geist der Vergebung innehaben. Da ist nämlich die Schuldfrage geklärt. Wenn wir die Schuldfrage geklärt haben, dann haben wir ein Leben, ein ewiges Leben in seiner Gegenwart. Ja, Gott, er ist die Liebe. Und ihm nachzufolgen ist das Beste, was wir tun können. Amen.